Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie heute mit dabei sind und mit uns gemeinsam das Kapitel aus dem Katechismus der katholischen Kirche betrachten, in dem es um den Glauben an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, geht. Zur Hilfe steht uns auch heute wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz, der mit uns diese Punkte zu Gottes eingeborenem Sohn, zum Glauben an Gottes eingeborenen Sohn erläutern wird. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, wir sind bei diesem Thema schon weiter vorangekommen. Wir haben bereits betrachtet, was es bedeutet, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, wir glauben an den Christus. Diese beiden Namen bzw. Titel haben wir schon gemeinsam miteinander betrachtet und sind nun beim dritten dieser Titel angelangt, wo es darum geht, dass wir im Glaubensbekenntnis Gottes eingeborenen Sohn bekennen, nämlich Jesus, den Christus als Gottes eingeborenen Sohn. Wir haben dort bereits die ersten zwei Absätze miteinander behandelt. Dort heißt es so zusammengefasst, dass der Titel Gottes Sohn im Alten Testament noch eine völlig andere Bedeutung hat als im Neuen Testament. Können Sie uns da vielleicht kurz noch die Unterschiede erläutern? Wo steigen wir heute ein? Was hat es mit diesem Unterschied im Alten Testament und im Neuen Testament auf sich, wenn vom Gottes Sohn die Rede ist?
Ja, im Alten Testament wurde der Titel Gottes Sohn nicht so gebraucht, wie wir das im Normalfall heute brauchen. Eben wenn wir von Jesus, dem Sohn Gottes, sprechen, im Alten Testament ist damit noch nicht direkt gemeint, dass jemand wirklich eben der Sohn Gottes von Natur aus, von Ewigkeit her ist. Er wurde deshalb auch Engeln gegeben oder auch dem Volk Gottes, den Kindern Israels oder den Königen. All diese wurden auch Gottes Söhne genannt. Im Neuen Testament ist das dann aber eben ganz anders, insofern, dass wirklich der Titel Sohn Gottes eben das meint, dass Jesus der Sohn Gottes von Natur aus ist. Nicht nur einfach ein angenommener Sohn Gottes, ein Adoptivkind Gottes, wie wir es durch die Taufe sind, sondern dass er von Ewigkeit her der Sohn Gottes ist. Und darum geht es auch jetzt dann im weiteren Punkt, im 443, was Jesus selber denn von sich selber sagt, ob er auch von sich selber sagt, ich bin der Sohn Gottes, und nicht nur, wie wir gesehen haben, Petrus oder andere Jesus so anreden.
Gut, und bei diesem Punkt machen wir gleich weiter, liebe Zuhörer. Sie finden ihn, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, auf der Seite 143. Es ist der Absatz 443, wie Pfarrer Fuchs schon gesagt hat. In diesem Absatz heißt es: Petrus konnte den transzendenten Charakter der Gottessohnschaft Jesu, des Messias, deshalb anerkennen, weil Jesus diesen deutlich zu verstehen gegeben hatte. Auf die Frage seiner Ankläger, du bist also der Sohn Gottes, antwortete Jesus vor dem Hohen Rat, ihr sagt es, ich bin es. Schon lange vorher hatte er sich als den Sohn bezeichnet, der den Vater kennt und sich von den Knechten unterscheidet, die Gott früher seinem Volk geschickt hatte und der sogar höher steht als die Engel. Er unterschied seine Sohnschaft von derjenigen der Jünger, indem er nie unser Vater sagte, außer um ihnen aufzutragen, wie es in Matthäus heißt, so sollt ihr beten, unser Vater. Ja, er hob den Unterschied deutlich hervor, wenn er im Johannesevangelium sagt, mein Vater und euer Vater.
Ja, wir sehen hier schon bei diesen einigen Zitaten aus dem Neuen Testament, dass Jesus selber ganz klar sich als der Sohn Gottes bezeichnet hat. Bei der Frage seiner Ankläger, du bist also der Sohn Gottes, hat er eben vor dem Hohen Rat ja gesagt, wie es hier auch heißt, ihr sagt es, ich bin es. Und das war dann auch der Grund dafür, dass ihre Kleider zerrissen, dass sie sagten, jetzt haben wir es aus seinen eigenen Ohren, mit unseren eigenen Ohren, aber aus seinem eigenen Mund gehört. Er hat es selber gesagt. Er hat diese Gotteslästerung, wie es für sie war, selber gesagt, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, und haben auch gesagt, jetzt brauchen wir keine Zeugen mehr. Jetzt hat er ja selber behauptet, er sei der Sohn Gottes. Und auch eben mit den anderen Beispielen, die wir gehört haben, dass er ganz klar auch sagt, mein Vater und euer Vater, dass er sich eben wirklich als der eingeborene Sohn Gottes bezeichnet, das zeigt uns ganz klar eben, es ist keine Erfindung der Kirche, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es gibt ja, je nachdem auch heute noch, Menschen, die sagen, ja, eben das hat die Kirche erfunden, das steht ja nirgends in der Bibel. Aber es steht eben an sehr vielen Stellen, wie wir hier schon sehen anhand dieser kleinen Zitate-Sammlung. Jesus hat ganz klar gesagt, dass er der Sohn Gottes ist und eben nicht nur einfach im übertragenen Sinn, so eben, ich bin auch ein Kind Gottes, ich gehöre auch zu Gott, so wie wir sagen, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Nein, nicht so, sonst hätten ja die Pharisäer und der Hohe Rat nicht so großen Anstoß daran genommen oder sonst hätten sie nicht wegen Gotteslästerung verurteilt, sondern eben, wenn er sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes, meint er, und so haben sie es auch verstanden, diese Menschen, die ihm damals zugehört haben, dass er wirklich der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes von Natur, von Ewigkeit her, der Sohn Gottes, ebenso wie wir es heute auch verstehen, ist. Und deshalb können wir über diese Tatsache nicht hinweggehen, sondern müssen sagen, schon die Heilige Schrift, die Bibel, sagt ganz klar, Jesus selber sagt in der Bibel ganz klar, dass er wirklich der Sohn Gottes ist.
Wie die Evangelien berichten, ertönte in zwei feierlichen Momenten bei der Taufe und bei der Verklärung Christi die Stimme des Vaters, der ihn als seinen geliebten Sohn bezeichnete. Jesus nennt sich Gottes eingeborenen, einzig gezeugten Sohn und bekräftigt damit seine ewige Präexistenz. Er verlangt, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes zu glauben. Dieses christliche Bekenntnis erscheint schon im Ausruf des Hauptmanns angesichts des am Kreuze hängenden Jesus: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Denn erst im Paschamysterium kann der Glaubende dem Titel Sohn Gottes seine volle Bedeutung geben.
Hier wird gesagt, eben nicht nur Jesus selber hat sich als Sohn Gottes klar bekannt, sondern auch sein Vater legt dafür klar Zeugnis ab zweimal, eben bei der Taufe und bei seiner Verklärung ertönt die Stimme des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das eben ist auch eigentlich die Bestätigung dessen, was Jesus selber gesagt hat, ich bin wirklich der Sohn Gottes, der Vater bestätigt vom Himmel, ja, dieser ist wirklich mein Sohn. Nun, wir haben hier eben diese Übersetzung oder das wortwörtlich Übersetzte, wenn es heißt eben der Eingeborene, der einzig gezeugte Sohn. Das Wort eingeboren, der, ich glaube an Jesus Christus, einen eingeborenen Sohn, sagt uns ja vielleicht nicht besonders viel. Einzig gezeugt wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Nun, das lateinische Wort unigenitus ist eben wortwörtlich übersetzt, heißt einzig gezeugt. Und im Glaubensbekenntnis bekennen wir ja eben auch von Jesus gezeugt, nicht geschaffen. Damit eben wird das erklärt, wie es hier heißt, er bekräftigt damit seine ewige Präexistenz. Was bedeutet das nun wieder? Die ewige Präexistenz, eben die Existenz ist das Dasein und die Präexistenz ist das schon immer Dasein, eben die ewige. Das heißt, dass Jesus nicht irgendeinmal geschaffen wurde, sondern eben Gott ist von Ewigkeit her, er ist schon immer da, eben schon vor, schon vor der Erschaffung der Welt. Gott hat keinen Anfang und hat kein Ende. Die Welt hat einen Anfang und hat ein Ende. Unsere Seele hat einen Anfang, aber sie hat kein Ende, kann man sagen. Sie lebt eben in Ewigkeit, entweder verherrlicht mit Gott oder eben gemäß unserer schlechten Taten in der Trennung von Gott in der Hölle. Nun, eben, wenn Jesus sich als einzig gezeugter Sohn bekennt, dann deutet er eben darauf hin, dass er eben nicht geschaffen wurde, sondern gezeugt wurde. Das haben wir ja auch damals bei der Dreifaltigkeit gesehen. Der Vater zeugt den Sohn von Ewigkeit her. Eben deshalb ist er ja Vater, weil er einen Sohn hat. Aber das Ganze geschieht nicht in der Zeit, sondern ist von Ewigkeit her. Und es ist eben der einzig Gezeugte. Das heißt, Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Es gibt nicht noch mehrere Söhne Gottes. Der Heilige Geist ist nicht Sohn Gottes, sondern er ist eben der Heilige Geist, der ewige Liebesaustausch zwischen Vater und Sohn. Das Ganze scheint ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist vielleicht eben, dass wir verstehen, wenn Jesus sich selber als eingeborener Sohn oder als einzig gezeugter Sohn Gottes bezeichnet, dann ist eigentlich vom Wort her eben schon hingedeutet oder bekräftigt, dass er von Ewigkeit her ist, dass er der einzige Sohn Gottes ist, der nicht geschaffen wurde irgendwann einmal in der Zeit, sondern eben vom Vater von Ewigkeit her gezeugt wurde. Das möchte dieses Wort Unigenitus, einzig gezeugter Sohn Gottes, sagen. Nun, wir sollen an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glauben. Oder auch wenn der Vater bei der Taufe und bei der Verklärung sagt, auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus hören, auf das Wort Gottes hören. Und hören bedeutet nicht nur mit den Ohren den Ton vernehmen, sondern auch ihn mit dem Herzen aufnehmen, auch tun, was dieser Sohn Gottes, was dieses Wort Gottes sagt. Das bedeutet eben konkret an ihn glauben. Das tun, was Jesus uns sagt. Wir sollen an Jesus glauben, an diesen einzig Gezeugten, an diesen eingeborenen Sohn Gottes glauben. Nun, man kann nur an Gott glauben in dem Sinn, dass man tut, was er einem sagt, dass man das ganze Leben schenkt. Das verdient eben nur Gott, kein Geschöpf, sonst wäre es dann eben Götzendienst, Anbetung eines geschaffenen Wesens. Und deshalb eben auch wiederum zeigt das, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Oder wenn Jesus von uns verlangt oder von den Jüngern verlangt hat, ihm nachzufolgen, alles liegen zu lassen, sogar den Beruf, sogar den Vater im Boot zu lassen, um ihm nachzufolgen, dann muss er der Sohn Gottes sein. Denn ein anderer kann eine solche Forderung nicht stellen oder darf eine solche Forderung nicht stellen, sich wichtiger nehmen als die Liebe zum Vater. Eben hier ist einer, der ist mehr als Jona, sagt Jesus auch. Eben hier ist wirklich der Sohn Gottes. Ich aber sage euch, sagt er vielfach, eben Gott hat das Gesetz gegeben, aber ich sage euch eben, das Gesetz, das möchte Gott Vater von euch. Das heißt, wenn wir an ihn glauben sollen, wenn wir unser Leben ganz ihm schenken sollen, dann muss er wirklich Gott sein. Sonst würden wir ja einem Geschöpf unser lieben, schenken, ein Geschöpf anbieten. Und das möchte Gott eben sicher nicht. Und dann heißt es hier auch im Pascha-Mysterium kann der Glaubende dem Titel Sohn Gottes seine volle Bedeutung geben. Das Pascha-Mysterium, das heißt, das ist das Geheimnis von Ostern. Das heißt eben, in diesem Geheimnis von der Menschwerdung, vom Kreuz, von dieser Erniedrigung, von der Auferstehung, da erkennen wir dann zutiefst, wer der Sohn Gottes ist, wie sehr er uns liebt. Eben an das sollen wir alles glauben. Da erlangt der Titel Sohn Gottes eine volle Bedeutung, insofern wir eben sehen, eben, es ist wirklich der Sohn Gottes, der sein Leben hingibt, wie Jesus im Johannesevangelium sagt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, eben seinen einzig gezeugten Sohn, hingegeben hat. Und was diese Hingabe bedeutet, wird uns am schönsten im Kreuz und in der Auferstehung Christi klar. Das heißt, also wenn wir an Jesus glauben möchten, an diesen einzig gezeugten Sohn Gottes, dann sollen wir eben an all diese Geheimnisse der Menschwerdung, des Leidens und der Auferstehung glauben und ihm auch so nachfolgen.
Nach der Auferstehung Jesu tritt seine Gottessohnschaft in der Macht seiner verherrlichten Menschennatur zutage. Er ist dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt, als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. So heißt es im Römerbrief. Die Apostel können dann bekennen: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Ja, die Auferstehung ist die Bestätigung, dass das Opfer Christi am Kreuz dem Vater wohlgefällig war, dass er dieses Opfer angenommen hat, denn man kann sagen, einerseits, je nachdem steht das auch so in der Heiligen Schrift, wird Jesus auferweckt, eben seinem menschlichen Leibe nach, andererseits eben aufersteht Jesus auch aus eigener Kraft, er auferweckt seinen Leib selber, insofern er eben der Sohn Gottes ist. Und so wird seine Macht, wie es hier heißt, in der verherrlichten Menschennatur eben ganz klar. Oder wie wir im Osterlied »Freudig erlöse Christenheit« singen, durch eigene Kraft tritt er ans Licht. Eben durch eigene Kraft wirkt er auch all diese Wunder nach Ostern, die zeigen, er ist wirklich auferstanden. Denn ein Toter wirkt keine Wunder. Ein Toter spricht nicht mehr, so wie Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat. Ein Toter kann nicht essen, so wie Jesus den Fisch vor ihren Augen gegessen hat. Und auch der wunderbare Fischfang oder dass er durch die verschlossenen Türen zu ihnen kommt. All diese Wunder zeigen eben, er ist wirklich auferstanden, er lebt, er hat die Macht des Todes gebrochen. Eben seine Macht als Sohn Gottes kommt jetzt am schönsten zum Ausdruck. Das heißt, er lebt und wirkt auch heute noch. Wenn wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen, sehen wir, welche Wunder er durch Petrus, Johannes und die anderen Jünger gewirkt hat. Ja, wenn eben Petrus oder Johannes ein Wunder im Namen Jesu wirken, dann bedeutet das, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wirklich lebt, dass das nicht einfach Geschichten sind, die sich vor 2000 Jahren ereignet haben und dann war es fertig, sondern wenn auch Jesus heute noch Wunder wirkt, dann können wir eben auch in unserem Leben erkennen, ja, Jesus lebt auch heute noch. Und es sind meistens nicht die großen Wunder, die sich ereignen, sondern oftmals eben die kleinen Wunder, die man vielleicht auch übersehen kann. Aber in unserem Leben haben sich bestimmt auch schon solche kleineren und kleinen, vielleicht auch größeren Wunder und Zeichen ereignet, die uns eben auch gezeigt haben, ja, Gott hat mich nicht verlassen. Jesus lebt wirklich, er ist wirklich auferstanden. Er zeigt seine Macht als Sohn Gottes auch in meinem Leben. Oder wenn wir nur daran denken, jedes Mal bei der Feier der Heiligen Messe ereignet sich das größte Wunder, das Opfer am Kreuz wird wieder gegenwärtig. Jesus verwandelt Brot und Wein in sich selber, in seinen Leib und in sein Blut. Oder wenn wir beichten gehen, dass uns die Sünden wirklich nachgelassen werden, das sind eigentlich die größten Wunder, die sich jeden Tag ereignen. So wie auch der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat, es ist schon interessant, wenn die Leute wüssten, dass an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde, an einem Ort ein Toter vom Tode auferweckt würde und wieder lebendig würde, ja, dann würden sie bestimmt in Scharen kommen. Aber bei der Heiligen Messe geschieht noch viel, 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 viel mehr. Aber da kommen sie leider nicht in Scharen, eben weil es nicht so sichtbar ist. Ein Toter, der wieder lebt, das sieht man auch mit den leiblichen Augen, was in der Heiligen Messe passiert. Dieses Wunder der Heiligen Messe, das sieht man mit den leiblichen Augen nicht, aber wir erkennen es im Glauben, wir sehen es mit den Augen des Glaubens und erkennen eben, dass das jeden Tag eigentlich, man könnte so ein bisschen überspitzt sagen, das Wunder vor unserer Haustüre ist, dass wir eben jeden Tag die Möglichkeit haben, dieses Wunder des Todes und der Auferstehung Christi selber dabei zu sein und auch an unserem Leib zu spüren, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen dürfen, dass Jesus eben auch auf wunderbare Art und Weise unser Gast wird, in unsere Herzen kommt, unsere Speise wird.
Soweit also zu diesem Titel Gottes eingeborener Sohn oder zu dieser Bezeichnung, zu der wir uns im Glaubensbekenntnis bekennen. In diesem Kapitel im Katechismus, in diesem zweiten Artikel, dass wir an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn glauben, fällt uns nun noch ein Würdetitel, den wir dann gemeinsam betrachten. Bisher haben wir betrachtet, dass wir an Jesus glauben, an Jesus den Christus. Soeben haben wir den Punkt beendet, eingeborenen Sohn Gottes. Und nun fehlt uns, wie gesagt, noch der Titel, der Würdetitel des Herr, den wir nach einer kurzen Musikpause dann gemeinsam betrachten und schauen, was uns der Katechismus zu diesem Würdetitel Jesus als Herr alles sagt. Katechismus bei Radio Horeb. Heute zu Gast bei uns Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Wir betrachten gemeinsam im Glaubensbekenntnis die Titel, die wir zu Jesus Christus, zur zweiten göttlicher Person bekennen und kommen nun zum Titel, zum Würdetitel Herr, als den wir ihn im Glaubensbekenntnis bekennen. Wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, nochmals die für Sie zur Orientierung. Sie finden diesen Punkt auf der Seite 144. Es beginnt mit der Nummer 446, in der es heißt: In der griechischen Übersetzung der Bücher des Alten Testamentes wird der nicht auszusprechende Name Yahweh, unter dem sich Gott offenbart hat, mit Kyrios, Herr, wiedergegeben. Herr wird somit zur gebräuchlichsten Bezeichnung für die Gottheit des Gottes Israels. In diesem strengen Sinn verwendet das Neue Testament den Titel Herr für den Vater, aber auch zugleich, und das ist das Neue, für Jesus, der so als Gott selbst anerkannt wird.
Ja, bevor dass ich zu diesem Punkt einige Worte sagen möchte, vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick über diese 5, 6 Punkte, über diesen Titel Herr. damit wir eben auch ein wenig so den Überblick, den Gesamtzusammenhang sehen. Es ist nämlich hier sehr schön eigentlich zu erkennen, wie die ganze Geschichte eigentlich durchgegangen wird oder die Heilsgeschichte. Das heißt, zuerst wird das Alte Testament erwähnt, dann das Neue Testament mit dem, was Jesus selber dann sagt, was die Evangelien sonst über Jesus sagen, dann wie die Kirche das aufgenommen hat, diesen Titel Herr, das dann, was er für uns bedeutet und schließlich noch im letzten Punkt, was er für unser Gebet und in unserem Gebet bedeutet. Also der Katechismus geht so eigentlich die ganze Heilsgeschichte vom Alten Testament bis zu unserem heutigen Gebet durch. Nun in diesem ersten Punkt 446 wird das Alte und das Neue Testament erwähnt. Und es wird hier gesagt, eben der Name Gottes, diese, wie es auch hier so geschrieben ist, diese vier Buchstaben, J-H-W-H, Jahwe oder Jahwe, je nachdem eben, weil man diesen Namen aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen hat, ist es auch relativ schwierig, heute eben zu wissen, wie man ihn denn wirklich aussprechen soll. Denn aus Respekt, aus Ehrfurcht, aus Liebe vor dem Namen Gottes hat man eben nicht diese Buchstaben gelesen, sondern man hat für dieses Wort oder wenn eben dieses J-H-W-H stand, hat man der Herr gesagt. Adonai hat man eben ein anderes Wort gebraucht, um nicht diesen unaussprechlichen Namen aus Ehrfurcht, aus Liebe nicht aussprechen zu müssen. Und deshalb ist eben, wenn wir in einer griechischen Übersetzung lesen, dann lesen wir immer eben Kyrios Adonai oder Kyrios Herr. Der Herr sagte, und diesen Titel Herr, Kyrios, den wir eben auch in der Heiligen Messe beim Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, zum Beispiel auch noch brauchen. Dieser Titel Herr wurde für Gott verwendet, das heißt eben für Gott Vater im Alten Testament. Im Neuen Testament, eben das ist dann eigentlich, wie es hier heißt, das Neue oder das Fantastische, könnte man auch sagen, wird genau dieser Titel eben für Gott, auch für Jesus verwendet. Auch Jesus wird der Herr genannt. Und eben genau in diesem Sinn, wie er im Alten Testament verwendet wurde. Das heißt eben, es ist ein Titel, der nur Gott zusteht. Wenn man jemandem sagt, der Herr, dann heißt es eben, es ist Gott der Herr. Und wenn man Jesus eben auch der Herr sagt, wenn dieser Titel für Jesus verwendet wird, sagt man eben auch zu Jesus, du bist Gott der Herr. Und zeigt eben auch so nochmals, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist.
Herr Pfarrer Fuchs, bevor wir nun beim nächsten Punkt weitermachen, hat uns noch eine Hörerin erreicht, Frau Winter, die gerne noch eine Frage stellen möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Sind Sie
ja,
dran?
Grüß Gott.
Ja, ich hatte eine Frage, und zwar die Kopten, die Religion Kopten, die Koptenchristen nennen sich die Urchristen. Und ich habe mir sagen lassen, die würden nicht die heiligste Dreifaltigkeit anerkennen, sondern nur also Gott Vater. A, ist das so? Und B, oder was gibt es Unterschiede noch? Und dann frage ich mich, sind wir Katholiken nicht Urchristen? Oder wie kann ich das verstehen?
Also, ob das wirklich so ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich selber auch überfragt. Ich bin nicht so ein Spezialist für die koptische Kirche. Aber das kann ich gerne einmal nachschauen für die nächste Sendung und dann das auch noch sagen. Was die zweite Frage betrifft, eben ob wir Katholiken denn nicht die Urchristen sind, muss man eben auch klar sagen. Oder ich habe mir das auch als Jugendlicher überlegt, ja, ist die katholische Kirche denn wirklich die richtige Kirche? Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ja, wenn es nur einen Gott gibt und wenn dieser Gott eben seinen Sohn, wie uns die Heilige Schrift sagt, auf Erden gesandt hat, und wenn er eben, da sind wir dabei, wenn er der Sohn Gottes ist, der Herr ist, wenn er die Wahrheit ist und nur die Wahrheit sagt, da, und wenn er seine Kirche gegründet hat, also eben wichtig ist da auch festzustellen, Jesus hat wirklich eine Kirche gegründet. Er hat zu Petrus gesagt, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Dann habe ich mir überlegt, ja, dann ist eben die Kirche, die Jesus gegründet hat, jene Kirche, die auf Petrus gegründet ist. Und logischerweise eben, weil Jesus nicht nur einfach eine Kirche, seine Gemeinschaft gründen wollte und mit Petrus wäre es dann fertig gewesen, sondern eben auch der Nachfolger Petri, habe ich dann eben mir sagen müssen, ja, die Kirche, die Jesus gegründet hat, ist also jene Kirche, die auf Petrus und seine Nachfolger, also auf den Nachfolger des heiligen Petrus, auf den Papst gegründet ist. Das ist die Kirche Christi und das ist eben heute die katholische Kirche und deshalb bleibe ich in der katholischen Kirche, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch überlegt, eben zu dieser Kirche Christi, zu der wahren Kirche Christi zu wechseln. Aber da ich aus Gnade Gottes schon in dieser Kirche bleiben konnte, bin ich eben auch geblieben und bin es auch mit ganzem Herzen. Also von denen her sicher soll nicht dann seine Arroganz führen, sondern im Gegenteil zu einer noch größeren Liebe zu jenen, die das vielleicht noch nicht erkannt haben, dass Jesus eben nur eine Kirche gegründet hat und dass er seine Kirche auf Petrus gegründet hat und dass das eben auch heute noch seine Kirche ist. Da sollen auch wir ja durch unser Gebet, durch unsere Liebe beitragen, dass die anderen eben auch das anerkennen können. Sicher, es gibt immer wieder solche, die sich eben auch die wahre Kirche nennen, die sagen, nein, wir gehen wirklich auf Jesus zurück, wir machen das wirklich, was Jesus möchte. Aber wenn wir die Heilige Schrift lesen, sehen wir ganz klar, Jesus hat seine Kirche auf Petrus gegründet, er hat für Petrus gebetet und er hat Petrus aufgetragen, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hat ihm auch aufgetragen, die Brüder im Glauben zu stärken. Und deshalb sind wir der Kirche, dem Heiligen Vater eben treu ergeben, weil wir erkennen, da ist Christus, wo Petrus ist, da ist die Kirche, die Christus gegründet hat.
Danke, Frau Winter, für diesen, ja, für diesen Einwurf und diese Fragen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie ein Internet zu Hause haben und dort mal als Suchbegriff bei Google Kopten oder koptische Kirche eingeben, dann können Sie dort ganz vieles erfahren über die Geschichte der koptisch-orthodoxen Kirche, über ihre Lehre und Struktur und können vielleicht auch dort noch ganz in Ruhe suchen zur Antwort Ihrer Frage. Aber Herr Pfarrer Fuchs, das Angebot gilt natürlich nach wie vor von Ihnen.
Ja, ja, sicher.
Gut, dann machen wir weiter. Danke, Frau Winter, für diesen Beitrag. Wir machen nun weiter auf der Seite 145 beim Bekenntnis zum Herrn mit dem Punkt 447. Dort heißt es, Jesus selbst nimmt auf verhüllte Weise diesen Titel in Anspruch, als er mit den Pharisäern über den Sinn des Psalmes 110 diskutiert. Ausdrücklich gebraucht er den Titel Herr im Gespräch mit den Jüngern. Während seines ganzen öffentlichen Lebens zeigen seine Taten, dass er Herr ist über die Natur, die Krankheiten, die Dämonen, den Tod und die Sünde und somit göttliche Herrschaft besitzt.
Ja, dieser Psalm 110, das ist ja eben diese Stelle, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und Jesus nimmt eben auch diesen Titel Herr dort in Anspruch, indem er eben sich selber als dieser Herr bezeichnet. Auch, wie es hier heißt, eben nimmt er den Titel Herr ausdrücklich auf, wenn er mit den Jüngern spricht, er sagt zu ihnen, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so. Er sagt dann eben aber auch, dass er sich nicht wie sonst, wie man sich einem Meister und Herr vorstellt, benimmt oder so lebt, sondern dass er eben sich zum Sklaven macht, zum Diener macht, dass er nicht einfach auf dem Stuhl sitzt und eben wie sonst ein Herr Befehle erteilt. Auch wenn er dieses Recht hat und wenn er eben auch am Ende, dann wie wir es auch im Glaubensbekenntnis bekennen, kommen wir zu richten die Lebenden und die Toten. Er ist eben wirklich der Herr, auch wenn er je nachdem sich nicht wie ein Herr aufführt. Dann heißt es eben auch hier, dass während dem ganzen Leben seine Taten zeigen, dass er wirklich Herr ist. Das heißt, Herr ist ja eben nicht nur einfach irgend so ein Titel, den man jemandem auch noch gibt. Wir Schweizer sind nicht so großzügig im Titel vergeben. Wenn ein Schweizer nach Deutschland und vor allem auch nach Österreich kommt, dann fällt ihm sehr stark auf, welch große Titel, dass da auch der kleinste Mitarbeiter verliehen bekommt. Und Schweizer schmunzeln da je nachdem auch ein bisschen. Aber eben bei Jesus ist das nicht so, dass man ihm einfach auch noch viele Titel anhängt. Von dem her eben wäre vielleicht eher ein Schweizer gewesen, nicht so sehr ein Österreicher, der viele Titel gerne hat. Aber er möchte eben nicht einfach Titel sammeln, sondern er ist wirklich der Herr. Das heißt, er ist eben Herrscher oder er hat die Macht über die Natur, über die Krankheiten, ja selbst über die Dämonen, den Tod und die Sünde. Das heißt eben, er beherrscht wirklich diese Dinge. Er hat eben eine göttliche Herrschaft. Er hängt nicht am Titel her, sondern er lebt ihn wirklich, indem er zeigt, dass er Herrscher ist, dass er erhaben ist, dass er eben das Recht hat, zu herrschen, das heißt, Befehle zu erteilen, das heißt, den Willen der Untergebenen zu binden. Eben er befiehlt den Dämonen, dass sie ausfahren müssen. Er besiegt den Tod und die Sünde. Er heilt wirklich die Krankheiten. Er hat auch Macht über die Gesetze der Natur, wenn wir an den schon erwähnten wunderbaren Fischfang denken. Eben er befiehlt der Natur, dass sie dem Menschen dient. Er setzt eben so, je nachdem, auch die Gesetze der Natur außer Kraft, weil er eben über diesen Gesetzen steht. Das heißt, er zeigt durch sein Leben, dass er wirklich der Herr ist, auch wenn er das im Normalfall im Verborgenen macht. Jesus möchte nicht so sehr eben zeigen, dass er Herrscher ist, dass er Herr ist. Er möchte den Menschen keine Angst einjagen, sondern er möchte dienen. Er möchte kommen, um die Menschen zu retten, um sie mit der Liebe zu fesseln, um sie wieder zum Vater zurückzubringen. Und wenn es nötig ist, je nachdem, zeigt er eben auch seine Macht, dass er wirklich Gott ist, damit die Menschen an ihn glauben und nicht so sehr einfach, um irgendeine Neugierde zu wecken oder um irgendwie Leute zu faszinieren, dass sie irgendwie geblendet sind, sondern eben immer mit dem Ziel des Glaubens. Er möchte, dass die Menschen an ihn, an seinen Vater glauben können und wieder zu ihm und zum Vater zurückkehren.
In den Berichten der Evangelien nennen Menschen, die sich an Jesus wenden, ihn sehr oft Herr. In dieser Betitelung äußern sich die Hochachtung und das Vertrauen derer, die sich Jesus nahen und von ihm Hilfe und Heilung erwarten. Wenn vom Heiligen Geist eingegeben, spricht aus dieser Anrede die Erkenntnis des göttlichen Mysteriums Jesu. In der Begegnung mit dem auferweckten Jesus wird sie zur Anbetung, mein Herr und mein Gott. Herr erhält dann einen Klang von Liebe und Zuneigung, der in der christlichen Tradition immer mitschwingen wird, wie auch wenn es im Johannesevangelium heißt, es ist der Herr.
Ja, hier werden verschiedene Stellen aus den Evangelien genannt, wo die Menschen Jesus Herr nennen. Und mit diesem Namen, mit diesem Titel zeigen sie ihre Liebe zu Jesus, ihre Hochachtung für ihn, ja auch ihr Vertrauen und ihre Anbetung. Und diese Stellen, die hier genannt sind, eben mein Herr und mein Gott und es ist der Herr, es sind Stellen und Ereignisse, die man immer und immer wieder mit Erstaunen lesen kann, die eben so wunderbar sind, da wo Thomas eben in die Knie sinkt, wo er den Auferstandenen, begegnet, seine Wundmale berühren kann, mein Herr und mein Gott eben, er bekennt, was er mit den leiblichen Augen nicht sieht, dass Jesus wirklich der Herr ist, dass er sein Gott ist und auch das, was Johannes dem heiligen Petrus sagt, als sie da am Fischen sind, am Morgen nach der Auferstehung, als sie Jesus noch nicht erkannt haben, eben, es ist der Herr. Und wo dann Petrus ins Wasser springt, um sofort zu Jesus zu gelangen, diese Mühe auf sich nimmt, durchs Wasser zu Jesus zu gehen, es nicht erwarten kann, mit dem Boot auf ihn hinzufahren, weil er eben so aufmerksam gemacht durch Johannes gemerkt hat, es ist eben wirklich der Herr, es ist wirklich Jesus.
Die ersten Glaubensbekenntnisse der Kirche legen Jesus von Anfang an den göttlichen Würdetitel Herr bei. Damit sagen sie, dass die Macht, die Ehre und Herrlichkeit, die Gott gebühren, auch Jesus zukommen, weil er Gott gleich ist. Der Vater hat diese Herrscherwürde Jesu kundgetan, indem er ihn von den Toten auferweckte und in seine Herrlichkeit erhob.
Ja, wir haben eben gesehen, zuerst das Alte Testament, das Neue Testament, was Jesus selber im Evangelium sagt, was andere im Evangelium sagen und nun auch, was die Kirche sagt. Und schon in den ersten Glaubensbekenntnissen heißt, ist eben dieser Würdetitel Herr für Jesus verwendet. Damit sagen sie eben auch das, was wir vom Vater sagen, dass er wirklich Gott ist, das trifft eben voll und ganz auch auf den Sohn zu, auf Jesus zu. All das, was wir vom Vater bekennen, dass er Gott ist von Ewigkeit her, das bekennen wir auch vom Sohn, dass er Sohn Gottes ist, dass er wirklich Gott ist, von Ewigkeit her Gott ist.
Vom Beginn der christlichen Geschichte an bedeutet die Aussage, dass Jesus Herr über die Welt und die Geschichte ist, auch, dass der Mensch seine personale Freiheit keiner irdischen Gewalt absolut unterwerfen darf, sondern einzig Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nicht Cäsar ist der Herr. Die Kirche glaubt, dass in ihrem Herrn und Meister der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte zu finden ist.
Jetzt kommt die Anwendung für uns. Was bedeutet denn das für uns, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr? Das bedeutet, dass wir eben nur ihn allein anbeten, dass wir nur Gott anbeten und nur Gott allein anbeten dürfen, dass wir eben nur vor ihm in die Knie gehen und nicht vor einer weltlichen Macht oder vor dem Geld oder vor dem Ansehen oder sonst irgendwas. Eben nicht Cäsar, also nicht der Kaiser, nicht die staatliche Gewalt ist der Herr, sondern eben Gott allein. Das heißt eben, Gott allein gebührt die Anbetung, die Ehre und der Gehorsam. Und wenn wir dann auch einer weltlichen oder kirchlichen Autorität gehorsam leisten, dann gehorchen wir eben nicht dem Menschen, sondern dann gehorchen wir Gott, der durch diesen Menschen spricht. Dann gehorchen wir eben Gott, der der Autorität, der rechtmäßigen Autorität, diese Macht verliehen, hat eben auch Anordnungen zu treffen, so wie Jesus zu Pontius Pilatus gesagt hat, eben jede Macht, jede Autorität kommt von oben. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, so wie Jesus eben Gott gehorchte, indem er sich auch dieser Menschenautorität unterwarf, weil sie von Gott gekommen ist, so sollen eben auch wir allein Gott gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, hat Petrus gesagt. Er wollte nicht damit sagen, dass man sich der staatlichen Autorität eben nicht auch unterordnen soll, aber man darf sich eben oder man soll sich unterordnen, wenn sie rechtmäßig ist, weil Gott dann eben auch, weil er es so gewollt hat, durch diese rechtmäßige Autorität zu uns spricht.
Der Titel Herr gibt dem christlichen Gebet sein Gepräge. Denken wir an die Gebetseinladung, der Herr sei mit euch, oder an den Gebetsschluss durch Jesus Christus, unseren Herrn, oder auch an den vertrauens- und hoffnungsvollen Ruf Maranatha, der Herr kommt, oder Maranatha, komm Herr. In der Offenbarung heißt es dann, Amen, komm Herr Jesus.
Ja, das Gebet oder der Titel Herr in unserem christlichen Gebet ist eben auch mit diesem eigentlich einer der schönsten Grüße, Wünsche in der Heiligen Messe, der Herr sei mit euch geprägt. Eben es ist eine der schönsten Wünsche, weil man wünscht, dass der Herr, eben Gott selber, Jesus selber, mit den Gläubigen sein soll. Und diesen Gruß richtet man ja insgesamt viermal in der Heiligen Messe. Am Anfang eben, dass Gott im Herzen der Gläubigen sein möge, dass wir gut beten können. Dann nachher im Wortgottesdienst, im Höhepunkt des Wortgottesdienstes, könnte man sagen, vor dem Evangelium, wo Jesus selber eben durch das Evangelium zu uns spricht, und dann auch nach der Gabenbereitung vor dem Höhepunkt des zweiten Teils der Messe, der Eucharistiefeier, vor der Präfation, das heißt eben vor dem Beginn des Hochgebetes, auch wiederum der Herr sei mit euch, damit eben unsere Herzen wirklich ganz erfüllt sind, wenn jetzt dann Jesus sein Opfer erneuert. Und am Schluss nochmals beim Segen, dass Gott unsere Herzen ganz erfüllen möge mit Jesus, damit wir auch Jesus den anderen bringen können. Sicher eben einer der schönsten Wünsche. Der Priester muss deshalb nicht meinen, er müsse noch mehr eigentlich dann sagen und begrüßen und verabschieden und weiß nicht, was er sonst noch sagen sollte, sondern eben eigentlich genügt, dass der Herr sei mit euch. Damit sagt er eigentlich schon alles. Mehr kann er den Gläubigen nicht mehr wünschen, dass sie wirklich Jesus, Gott, der Herr, in ihren Herzen leben möge. Und auch der Gebetsschluss durch Christus, durch Jesus Christus, unseren Herrn, bedeutet eben auch, wir vertrauen dabei in unseren Gebeten nicht auf unsere Verdienste, sondern auf den Herrn, auf seine Macht, dass er wirklich Gott ist, denn bei Gott ist nichts unmöglich, wenn es uns Menschen eben nicht möglich erscheint, unmöglich erscheint, und wenn wir dann auf unsere Verdienste schauen, scheint es uns noch viel weniger möglich, dann sagen wir eben, aber wir erbitten dies alles nicht durch unsere Verdienste, sondern durch Christus, unseren Herrn.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Ausführungen heute zum Herrn und auch zu Gottes eingeborener Sohn. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt den Herr betrachtet haben und auch diese Gebetsschlüsse, mir ist beim Vorbereiten der Sendung noch aufgefallen, dass wir das Vaterunser ja auch als Herrengebet bezeichnen. Kommt das auch von diesem Wörtetitel her?
Oh, das ist mir am Schluss eine schwierige Frage. Das Herrengebet, woher der Ausdruck eben das Herrengebet genau kommt, wüsste ich jetzt nicht, aber sicher eben kann man sagen, Jesus hat dieses Gebet uns geschenkt eben als der Herr oder eben als Gott, als göttliches Gebet oder als Gebet, das eben zu Gott, dem Herrn, dringt. Aber genau der Ausdruck Herrengebet, das da möchte ich jetzt nicht einfach irgendetwas behaupten.
Gut. Herr Pfarrer Fuchs, vielleicht noch zurückkommend auf die Frage von der Frau Winter mit der koptischen Kirche. Das, was man im Internet findet, ist, dass die Kopten, das Dogma der koptischen Kirche entspricht den Konzilien von Nicäa und Konstantinopel und auch dem von Ephesus, auf dem die Kirchenväter sich einstimmig über Christi Natur festgelegt haben und dort auch formuliert haben: Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, geboren aus dem Vater vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Dies wird auch in der koptischen Kirche verwendet. Das handelt sich ja eigentlich um dasselbe Glaubensbekenntnis wie von der katholischen Kirche, oder?
Ja, also eben diese Konzilien haben ja gerade eigentlich das große Glaubensbekenntnis formuliert. Von dem her eben haben die sicher wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Glauben. Ich schaue eben mal nach, worin dass sich die Kopten jetzt unterscheiden.
Gut.
Aber wahrscheinlich eben so viel kann man sagen an die Dreifaltigkeit, glauben sie in dem Fall sicher auch.
Auf jeden Fall, wenn sie dasselbe Glaubensbekenntnis haben.
Ja.
Gut, dann danke Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs. Wir dürfen am Schluss der Sendung noch um den Segen bitten.
Ja, sicher, sehr gerne. Damit Gott, der Herr, eben Ihnen allen helfen möge, mit diesen Titeln eben nicht nur beim Titel stehen zu bleiben, sondern vor allem auch eine lebendige Beziehung zu haben, diese immer mehr zu vertiefen zum Sohne Gottes, dass er unser Herr ist, dass wir ihm wirklich alles schenken können, alles anvertrauen können, ihn wirklich von ganzem Herzen anbieten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch auf all euren Wegen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Ihnen noch einen gesegneten Tag. Das wünscht Ihnen Doris Frey.